Soddele, Hallöchen, guten Abend, ihr Lieben, die alle schon live seid. Habe gerade noch mal nachgeschaut, immerhin schon, ja, fünf, sechs Leute live, finde ich super. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, auch heute Abend wieder. Ja, im Livestream, ja, am 7. Mai. Und ihr seht auch vielleicht schon im Hintergrund noch nicht, so, ja, meine Folien, ich habe mal das Chatfenster auch schon mal hier aufgemacht, dass ihr seht. Ich schaue auch immer auf den Chat und da läuft ja schon einiges. Da lese ich, dass Reini dabei ist, der Aro, der James Bond und der Thomas ist auch dabei aus Henningsdorf bei Berlin. Okay, super. Wilhelmshaven ist am Start. Der James ist auch in Nordlicht, glaube ich, ne? Und Wilhelmshaven, der Reini. Also schreibt gerne rein, wo ihr her seid. Und ja, ich begrüße euch alle im Livestream. Ich habe mich vor kurzem nochmal zurückerinnert. Ich habe ja die Livestreams relativ früh schon angefangen. Da war der Kanal noch viel kleiner. Bin ja nach wie vor eher eine Nische. Und da war ich froh, wenn da zwei, drei dabei waren. Hat mir auch letztlich ja in dem Moment auch gereicht. Das hat mir eigentlich schon eine gewisse Zufriedenheit gegeben. Und dementsprechend, wenn jetzt mehr dabei sind, natürlich umso besser. Am Ende, man sieht ja schon, auch die Livestreams werden im Nachhinein noch relativ gut geklickt. Ich schaue da ja schon drauf und sehe dann halt, dass dann am Ende, ja, den letzten Livestreams 300, 400, 500 Leute da noch reingeschaut haben. Das ist ja von daher für mich auch eine super Sache, dass man da auch im Nachhinein mal draufklickt. Und deswegen sind auch immer die Zeitstempel drin. Ich habe immer so ein paar Themen, die ich ja so nach und nach durchgehe und dann kann man das auch wunderbar mit so einem Zeitstempel zum direkt Ansteuern machen. Und so ist es auch heute, dass ich ein paar Themen vorbereitet habe. Bin aber auch ganz gespannt, was ihr vielleicht da noch mit einbringen wollt. Ja, und das könnt ihr auch jederzeit tun. Also die Flexibilität, die haben wir natürlich, da auch auf andere Themen einzugehen. Aber bevor ich es vergesse, wollen wir noch kurzes Intro mit einspielen und dann geht's auch schon los. So, okay. Ja, da ist noch, genau, Hamburg, genau. Hamburg ist der James. Und der Schwabe ist auch da, sehr schön. Und der Daniel vom Bodensee, na wunderbar, ganz toll, super. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Ja, immerhin jetzt schon 14 Zuschauer. Also, wie gesagt, ne, das macht mich extrem zufrieden und freut mich sehr. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, damit ihr auch die Folien seht. Die Folien sind immer für mich ganz gut, dass wir da ein gewisses Schema drin haben. Jetzt sehe ich hier schon einen kleinen Fehler. Ah, ja, das ist der Bildschirm, der hier ganz leicht reinlugt, seht ihr? Und jetzt ist er weg. Man kann nie genug aufpassen und vorbereiten. So kleine Fehler, die schleichen sich dann nochmal ein, aber ist, glaube ich, nicht dramatisch gewesen. So, machen wir mal den Chat hier rüber. Aus Mannheim ist der Ketzlili da. Okay, herzlich willkommen. Monema. Aktuelles, was haben wir denn da? Ja, die letzten Filme seit dem letzten Livestream ist ja auch wieder ein bisschen länger her gewesen. Also es klappt nicht immer wöchentlich, wie ihr seht. Da war jetzt die letzte Zeit relativ viel los bei mir. Aber ich gehe ganz kurz mal auf die letzten Filme ein. Das war jetzt der eine Film, den ich ja schon lange machen wollte über so ein Angebot, das ich gesehen habe bei Instagram. Und da wird ja immer relativ schnell und locker darüber berichtet, dass man da eine Rendite machen kann, die entsprechend hoch ist. Und ja, wie einfach das doch alles irgendwie ist. Und ich habe das zum Anlass genommen, da einen sogenannten Deep Dive mal zu machen, einfach mal da genauer hinzuschauen, auf was lasse ich mich denn da jetzt ein am Ende? Was ist das eigentlich für ein Angebot, das die da eine machen auf Instagram? Es wurde ja eher oberflächlich nur vorgestellt und die Details in der Tiefe waren dann doch eher, ja, also für jeden Investor eine Herausforderung, das zu beurteilen nach Chance-Risiko. Mein Fazit war, ihr könnt es ja im Film sehen, eher zu viel Risiko, zu wenig Transparenz. Und ich glaube, ich befürchte, dass diejenigen, die da einsteigen in so ein Investment, wahrscheinlich sich mit diesen Details nicht beschäftigt haben. Ja, also da eher relativ sorglos da reingehen. Und das ist dann nicht immer, aber in vielen Fällen leider dann ein böses Erwachen irgendwann. Und der ACDC ist spät dran, aber jetzt ist er ja dabei und das ist die Hauptsache. Also herzlich willkommen. Ich habe da noch so ein paar Kommentare aus dem Video mal rauskopiert, ne? Zum Beispiel hier von dem ACDC, der gerade eben gekommen ist. Ja, das ist von dir ein gutes Beispiel dafür, dass man sich genau und vorher informieren muss, Nicht sollte, sondern muss, hat er vollkommen recht. Und immerhin hat dieser Anbieter geantwortet, ja, finde ich auch, und Informationen zugesendet. Das ist auch nicht immer so. Gegen Ende des Videos muss man aufpassen, dass man die Lektion nicht nur auf diesen Anbieter bezieht. Es geht ja darum, alle Angebote zu hinterfragen und sich dann in Ruhe und mit Sachverstand zu entscheiden. Ja, das ist auch die Message. Habe auch irgendwo erwähnt, ich habe mir die einfach mal jetzt rausgepickt als Beispiel, um zu zeigen, was da alles dahinter steckt. Ja, an was man da alles denken muss, wo man da überall hinschauen muss. Und da gibt es noch ganz viele andere Angebote und es gibt auch verschiedene Abstufungen, was die Transparenz angeht, was die Seriosität angeht. Ne? Also da muss man auch nochmal unterscheiden. Die hat es jetzt erwischt, weil ich mir einfach die rausgesucht habe. Aber ich bin auch gerne immer wieder bereit, andere Angebote mir anzusehen. Der Sven schreibt, dieses Geschäftsmodell klingt ähnlich prickelnd wie das Container-Leasing-Modell. Auch da gibt es immer noch Anbieter am Markt, die das betreiben, dieses Container verleasen. Ja, also es ist auch ein sehr, sehr undurchsichtiges Konzept. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann kam da mal einer auf mich zu. Ich war ja schon, bin ja schon seit einigen Jahren Honorarberater und wollte mich davon überzeugen, von diesem Anlageprojekt oder von diesem Anlageprodukt. Und ja, da waren dann so viele Fragezeichen für mich entstanden, die auch nicht beantwortet werden konnten. Bis zu dem Punkt, dass eigentlich nie ganz klar ist, welcher Container ist denn jetzt eigentlich meiner. Ja, also das ist auch nie so 100% festgelegt. Und da war die Sache für mich schon erledigt. Ne? Also einen gewissen Grad, also eigentlich kann ich gar keine Intransparenz irgendwo akzeptieren. Und der Grad dort war auf jeden Fall schon deutlich zu hoch. Aber gut, okay. Auf jeden Fall richtig, es ist ähnlich intransparent wie das Container-Leasing-Modell. Verdienen tun auf jeden Fall die Initiatoren. Die Zwischenebene der Kleinanleger als Finanzierungsquelle ist für mich immer eine rote Warnlampe, ne? Und jetzt kommt das, wenn das Geschäftsmodell so super ist, sollte eine Fremdfinanzierung über Banken und/oder VC, sorry, nicht WC, VC, Venture Capital kein Problem sein, ne? Also das heißt, Geld sitzt in der Regel locker, wenn man irgendwo leicht Rendite machen kann, ne? Und wenn das eben so wäre in diesem Konzept, dann würden die auch leicht Geld akquirieren können. Der Timo schreibt, habe heute mal wieder die Doku zu Halbstrom angesehen. Ist wirklich wichtig, solche Projekte genau zu überprüfen. Halbstrom sagt mir jetzt wiederum nichts, vielleicht dem einen oder anderen. Und der Aro schreibt, ja, er freut sich auf das Interview mit Daniel Kort. Genau, das ist diesen Monat. Bei ihm ist es ja etwas ruhiger geworden, da er wieder angestellt ist. Genau, mal sehen, was er dazu erzählt. Da werde ich auf jeden Fall auch eine Frage stellen dazu, wie so sein neues Leben da jetzt aussieht und was er da eigentlich genau macht. Also ich muss vorher noch mal mit ihm sprechen, ob das so für ihn okay ist, dazu auch Fragen zu beantworten. Aber interessant wäre es, ich glaube, er ist auch immer noch im Finanzkontext irgendwo jetzt angestellt und tätig. Ja, und dann das Video. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gar nicht so gering, weil das ist wirklich mein erfolgreichstes Video der letzten Wochen. Vielleicht sogar, ziemlich sicher sogar Monate, weil es ging sehr, sehr schnell auf über 2000 Views. Ist für mich ein ziemlich gutes Signal, dass das so schnell gegangen ist. Und zeigt, dass ich da auch vielleicht ein Thema erwischt habe, das vielleicht auch viele ein bisschen beschäftigt. Der Jens Rabe ist vielleicht gar nicht so extremst bekannt. Also ich habe ihn auch irgendwann mal durch Zufall gesehen. Mich dann aber auch gewundert, dass der so viele Follower hat, also über 100.000. Und ich ihn eben nicht kenne. Bis zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwann war er dann da und dann immer wieder mal so gesehen, ne, so nebenbei gesehen. Und irgendwann kam halt diese Headline, wo er schreibt, Buy and Hold sei SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also was er damit eben sagen wollte, ist, dass dieses Buy and Hold, wo wir ja oft immer wieder sagen, besser Buy and Hold wie immer rein und raus, das würde halt nichts taugen. Oder er sagt auch im Video, 99% machen das sowieso falsch. Und deswegen habe ich mir das Video angesehen und habe dann auch so nach und nach gemerkt, ja, was da eben für eine Strategie dahinter steckt. Das ist halt YouTube, ja. Ich versuche da so einen Mittelweg mitzugehen, weil man ja auch gesehen werden will. Ne? Das ist auch ähnlich, wie der Professor Walz auch gesagt hat. Man muss mehr auch auf die Entertainment-Schiene auch setzen, muss dabei aber auch seriös bleiben. Und an der Stelle war es jetzt in dem Video an vielen Stellen für mich etwas kurios, ja, und wie er das Ganze eben dann gemeint hat. Und man muss halt auch immer die Interessenskonflikte sehen, beziehungsweise die Anregung oder die Motivation, die er hat, so Videos zu machen. Am Ende ist es hier, das haben auch einige geschrieben, geht es dann um diese Jens Rabe Akademie, wo er dann viele reinlocken will. um denen dann irgendwie so vielleicht eine geheime Formel zu offenbaren, wie man halt zu viel Geld kommen kann an der Börse ohne Buy and Hold, ne? Ja, James schreibt, größte Containerpleite P&R. Ja, die waren groß, aber also ich habe damals das Gespräch geführt mit einem Anbieter, den gibt es heute auch noch. Ich habe irgendwo noch so einen Blog von denen liegen gehabt. Also die hießen aber nicht P&R, das waren andere Anbieter. Solvium, glaube ich. Solvium war es. Die machen auch so ein Geschäft mit Container und ist ähnlich schwierig zu durchblicken. Der Christian, der schreibt, Gewinne vermeidet er auch, der Herr Rabe. Dazu kann ich es eben nichts sagen. Ein Kommentar war da, wo geschrieben worden ist, er hätte mal einen Fonds gehabt. Ja, ich habe auch einen Fonds gefunden von einem Jens Rabe, der ist aber dann aufgelöst worden. Und da kann man sagen, der ist wohl nicht aufgelöst worden, weil er so erfolgreich war, sondern eher das Gegenteil. Aber ich kann nicht behaupten, dass es wirklich sein Fonds war. Das hat mich schon gewundert. Es könnte sein, dass er wirklich mal einen Fonds gemanagt hat. Immerhin, ne? Aber wenn, dann war der nicht besonders erfolgreich. Der Reini, reine Finanzpornografie. Ja, kann man so sagen, ne? Also, ja, gut. Auf jeden Fall nichts unbedingt, wo man es zu ernst nehmen sollte. Timo, eine Betrugsmasche mit einem System, mit dem anscheinend Strom gespart werden kann. Ach so, das war jetzt das mit dem Halbstrom. Also du schreibst schon Betrugsmasche, also legst du dich da schon relativ fest mit einem System, mit dem anscheinend Strom gespart werden kann und bei Behörden, Hotels und so weiter in Betrieb gewesen sein soll. Gab bei 180 Tagen 15% Rendite, okay. Das klingt in der Tat nicht so realistisch. Aber kannst mal noch schreiben, ob die schon aufgefallen sind oder ob die noch aktiv sind. Und der Aro schreibt, gab es zu einem Reaction-Video ein Feedback von Herrn Rabe? Nee, also das wird in aller Regel passiert das nicht. Ich glaube, dass die mich da nicht wirklich wahrnehmen. Also keine Ahnung. Also ab welcher Reichweite die reagieren würden, keine Ahnung. Ich wäre froh, wenn es passiert. Auch bei dem Herrn Friedrich habe ich das schon mir so insgeheim erhofft. Aber ich habe ja dazu wirklich noch nicht die Reichweite, die irgendwie juckt. Ne? Also jetzt, wie gesagt, 2000 für mich ein Riesenerfolg, aber der hat ja diese 2000 Aufrufe innerhalb von Minuten, ne? Mit irgendeinem banalen Thema, aber es sei ihm gegönnt. Ich wollte auf jeden Fall die Leute da vielleicht mal ein bisschen sensibilisieren. Ne? Also Stefan schreibt, ich wünsche dir, dass du mit deinem wirklich sehr guten Content ein großer YouTube-Kanal wirst und ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Freut mich sehr, sowas zu lesen. Ich mache es ja auch immer noch wegen Spaß an der Sache. Ne? Also ist ja für mich überhaupt kein Geschäftsmodell hier, sondern eher so, also ich gebe schon zu, man ist schon froh, wenn man Reichweite bekommt, wenn man wächst, wenn man gesehen wird, wenn es positive Resonanz gibt, wenn man merkt, man kann irgendwas bewirken, auch wenn es jetzt noch nicht im ganz großen Stil ist. Und was mir wichtig ist, mit einer entsprechenden Reichweite im Rücken komme ich an die Leute dran, an die ich auch drankommen will. Also ich komme jetzt schon an Leute dran, die eben sagen, okay, der hat was drauf, ja, der ist jetzt irgendwo ernst zu nehmen für mich und ich rede mit dem. Aber die kommen nicht zu mir wegen der Reichweite. Ne? Das gibt Leute, die gucken da nicht drauf. Aber andere, die sagen, okay, wenn ich mir die Zeit nehme, will ich auch, keine Ahnung, so und so viel Reichweite haben und die kann ich eben noch nicht anbieten. Ne? Deswegen bin ich im Moment noch darauf angewiesen, dass eben bekannte Namen mit mir ins Gespräch kommen, weil sie eben sagen, das ist ein seriöses Format und ein gutes Gespräch und ich kann auch wenn ich weniger erreiche, ist das eine schöne Sache für mich. Also von daher, mit einer entsprechenden Reichweite nimmt das Spektrum halt für mich zu, andere mal einzuladen. Ah, okay, und Timo schreibt nochmal jetzt zu diesem Stromdings. Es gab ein Gerichtsverfahren, also die Nummer ist durch. Ja, interessant ist immer für mich das, was eben noch läuft. Aber da muss man eben sehr aufpassen, dass man nicht sich zu offensiv ausdrückt. Aber das habe ich gelernt. Also ganz ehrlich, das habe ich gelernt. Ich habe ja jetzt auch schon einige Kontakte mit den Medien gehabt. Auch schon zu dubioseren Dingen. Jetzt im Rahmen des Verbraucherschutzes. Wo man eben auch schon gesehen hat, es ist ein ganz klares Schneeballsystem, aber man darf es halt nicht sagen. Dann redet man halt so drumherum und am Ende ist es dann okay. Man darf halt nichts sagen, was nicht beweisbar ist und von daher muss man da immer ein bisschen drumherum reden. Aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin mittlerweile. Und wenn dann doch mal jemand mich verklagen sollte oder das Risiko, das gehe ich dann eben ein. Haselnuss schreibt hier in diesem Video von Jens Raabe geht es nicht um Buy and Hold, sondern darum, neue Kunden zu gewinnen. Okay, das habe ich auch vermutet. Jeder, der da hineinschreibt oder hinschreibt oder darauf reagiert, wird monatelang mit Anrufen seiner Mitarbeiter genötigt, die dann Fragen stellen, wie willst du zu den Gewinnern gehören oder nicht? Also das ist dann halt, ne, er ist wahrscheinlich ja nur die Speerspitze vom ganzen Apparat im Hintergrund, der dann halt die Leute versucht zu motivieren, in so Seminare zu kommen. Ich habe auch noch den Preis genannt bekommen. Ich bin die nicht losgeworden, musste sehr direkt werden, ja fast ausfallen und habe gefragt, was seid ihr eigentlich für arme Seelen, da ihr Menschen hinterher telefonieren müsst. Seitdem habe ich Ruhe und glaube, er befindet sich seit Jahren im Abwärtstrend. Keine Ahnung, ich nehme ihn eher so wahr, dass er eigentlich ja weiterhin immer mehr Reichweite gewinnt. Und die Leute, viele suchen halt auch diesen heiligen Gral. Und wenn man dann eben so macht, als hätte man den gefunden und würde ihn auch weitergeben, dann fallen da immer noch viele drauf rein. Da schreibt einer, der Matthias, die Seminare würden 3.000 Euro aufwärts kosten. Und er schreibt, der Michael schreibt, ich bekam vor 2 Jahren ein Angebot für die Akademie für 6.000 Euro. Ein Programm mit den Inhalten, so wurde mir gesagt, sei nicht verfügbar. Also man kauft dann so ein bisschen die Katze im Sack, den Rabe im Sack. Und ich denke, das kann es nicht wert sein. Ne? Das kann es nicht wert sein. Ja, da noch ein kleiner Sidekick. Ich war die Woche im Fernsehen bei Kaffee oder Tee, aber so viele wie hier jetzt dabei sind, außerhalb vom südwestdeutschen Raum, habt ihr das wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil es eine Südwestrundfunkproduktion ist. Und es ging halt um das Thema Karten. Ne? Also Debitkarten, Kreditkarten, Maestro wird abgeschafft im Sommer und bla bla bla. Also es war auf jeden Fall ein komplexeres Thema. Die Kunst ist das, das so zu erklären, dass es der wenig informierte TV-Zuschauer versteht. Ne? Und deswegen war ich da extrem angespannt vor der Sendung. Ich habe übrigens heute auch einen Newsletter rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch bekommt oder ob ihr den abonniert habt. Wer sich dafür interessiert, für das ganze Thema, der kann den Newsletter das sich auch hier mal anschauen. Habe ihn jetzt gerade reingepostet. Da gehe ich auch nochmal auf diesen Auftritt ein und habe auch einen Link drin, wo ihr diesen TV-Auftritt auch nochmal euch anschauen könntet, wenn ihr wollt. Ja, aber ist auch ein Highlight für mich, ne? So, diese Fernsehgeschichte ist natürlich schon immer super. Jetzt schreibt noch der Fritz, gab es irgendein Feedback für deinen Fernsehauftritt? Ja, also es gab schon Feedback. Auf LinkedIn gab es Feedback. Überwiegend jetzt positives Feedback sogar. Ohne dass ich jetzt, ja, ich meine, letztendlich bin ich da vollkommen neutral. Ne? Es ging ja um Girocard, es ging um Mastercard, es ging um Visa. Ja, aber es war jetzt eben so aus der Szene. Jeder hat ja da irgendeinen Hintergrund, aber gab es eigentlich jetzt durchgehend so ganz gute Feedbacks. Ja. So, und der James, was schreibt er denn? Das sind vergleichbare Preise wie bei Ulrich Müller. Ja, Ulrich Müller, und jetzt kommt's, es gibt ja noch einen Philipp Müller. Es gibt Ulrich Müller und Philipp Müller, und das sind auch Brüder. Und beide ziehen die gleiche Sache irgendwie durch. Und ich habe auch da schon mitbekommen, dass das ähnliche Preise sind. Und auch da sehe ich es kritisch. Da sage ich euch ganz ehrlich, auch was mich halt wundert, was da irgendwie schon gut läuft im Hintergrund. Man findet da nur ganz wenig kritische Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das mag auch daran liegen, dass man sich eine Investition, eine Ausgabe, die man getätigt hat, meistens im Nachhinein auch irgendwo nochmal so ein bisschen schönredet vielleicht. Man will auch nicht zugeben, dass man da jetzt reingefallen ist irgendwie, aber ich glaube, da steht auch ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was man an Kosten hat und was man an Input bekommt. Okay, jetzt habe ich noch was dabei, wo ich euch mal zeigen wollte zum Thema Transparenz. Ne? Wir reden jetzt hier von der Versicherungsbranche und es gab da auch mal auf Instagram unter einem Posting eine kleine Diskussion, dass man eben nicht pauschal sagen sollte, die sind intransparent. Versicherung. Pauschale Aussagen sind auch nie so mein Ding. Also ich versuche nie pauschal jetzt zu sagen, das ist so und das ist so. Immer so ein bisschen abwägen, differenzieren. Ist ja auch meist dann das Richtige dabei. Aber es ist schon eine Branche, die ist intransparent oder die Die nimmt sich auch das Recht raus, intransparent zu sein. Zum Hintergrund, hier geht es um eine Fondspolice. Ja, Fondspolicen haben wir ja schon, auch schon, habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Sehr entscheidend sind die laufenden Kosten. Sehr entscheidend. Ja, auch um das zu bewerten zu können, wie viel ist mir jetzt, das, ist mir jetzt der Steuervorteil wert. So, und die Frage, wenn man das nicht genau weiß, wie hoch sind die laufenden Kosten, dann fragt man halt nach bei der Versicherung. Zumal auch die Performance hier extrem schlecht war, ja. Und die erste Frage war halt, ja, wie kann man diese schlechte Performance eigentlich erklären, ne? Und da kam halt dann zurück, grundsätzlich lässt sich die Entwicklung der Anteilspreise eines Fonds nicht vorhersagen. Ach nee, ne? So dass neben potenziellen Gewinnen auch Kursverluste zu marktüblichen Schwankungen zählen können. Ebenso ist es nicht vorhersehbar, wie lange eine mögliche Negativphase anhält und bla bla bla. Also kann man sich natürlich schenken, ne? Das ist natürlich eine Antwort, die ist nichts wert. Aber die Frage nach den laufenden Kosten, die wäre schon nett gewesen, wenn man die beantwortet. Aber die schreiben, den Wunsch, mehr über die mit dem Versicherungsvertrag verbundenen Kosten zu erfahren, verstehen wir sehr gut. Die Angaben zu den Kosten sind in den Versicherungsbedingungen enthalten. Also Angaben zu den verschiedenen Kostenpositionen. Weitere, detailliertere Informationen, aus denen die Einzelheiten unserer Beitragskalkulation hinsichtlich des Sparbeitrages, also des Beitrages, der noch übrig bleibt nach Kosten, des Versicherungsrisikos oder des Verwaltungskosten ersichtlich sind, können wir Ihnen nicht geben. Ne? Also das geben die nicht. Die geben das nicht raus. Unsere Kalkulationsgrundlagen enthalten vertrauliche Informationen, die wir nicht offenlegen. Wir würden sonst gewissermaßen unsere internen Preiskalkulationen bzw. die Kalkulation des Versicherungstarifs öffentlich machen. Tja, aber die hätte ich dann schon gerne, also hätte ich schon gerne gewusst, ja, diese Kalkulation. Hierzu sind wir auch nicht verpflichtet. So, das stimmt. Ne? Das stimmt eben. Und das zeigt eben dann halt, warum man dann zu der Aussage kommt, dass ein intransparenter Bereich irgendwo immer da ist. Und ja, dann ist es immer schwierig für den Anleger. Der James schreibt mir als Feedback zum TV-Auftritt, wirkte ein wenig steif. Ja, okay, das mag sein, man ist nicht ganz so entspannt, gebe ich auch zu. Gucken ja doch noch ein paar mehr zu, wie jetzt vielleicht heute hier. Und es war halt auch live, ne? Und wenn man sich da irgendwie blöd ausdrückt, dann ist es halt raus, man kriegt es nicht mehr zurück. Hier ist auch live, aber wie gesagt, die Anzahl der Zuschauer ist etwas geringer. Noch. Paco schreibt, Jens Rabe hat auch eine Zeit lang immer wieder erwähnt, dass die Beratungsleistung nicht jedem angeboten werden kann. Ja, okay. Daher muss das in einem Erstgespräch erst geklärt werden, genau. Und du hast schon verstanden, ne? Das ist eine Verknappungsstrategie, so ein bisschen exklusiver Charakter. Vielleicht auch ein bisschen vorfühlen, ist das jemand, der mich nur testen will oder ist das jemand, der, naja, ich sag mal, ein potenzielles, Opfer will ich es nicht sagen, also potenzieller Kunde. Der halt gewissermaßen passend ist zu diesem Modell. Aber ich glaube auch, dass da eben die Leute, die da anrufen oder von denen man da angerufen wird, dass das eben so Verkaufsprofis sind und die dann eben auch so eine Einwandbehandlung kennen. Also ich war ja auch in der Bank, habe da auch Einwandbehandlung gelernt. Ja, was sagen die Leute? Wie kann man darauf reagieren? Ist es ein Vorwand oder ist es ein Einwand? Einwand kann man entkräften, Vorwand kann man irgendwie ja umgehen, ne? Weil es ja irgendwie ja nur so was vorgeschoben ist, was nicht wirklich jetzt ein Einwand ist. Also da gibt es die dollsten Strategien, wie man Leute am Telefon auch um den Finger wickeln kann. Ja, die Umfrage in der Telegram-Gruppe vor kurzem bezog sich auf das Thema, ist die eigene Immobilie eine gute Altersvorsorge? Ne? Und ich kam auf die Idee, weil ich bin gefragt worden, genau das eben, wir wollen uns ein Haus bauen, ist das überhaupt jetzt eine gute Altersvorsorge? Und also da kann man eben nicht direkt beantworten, kann sagen ja oder nein, sondern es ist von vielen, vielen Punkten abhängig. Und mich hat mal interessiert, wie das eben so die Gruppe sieht und immerhin 32 Leute aus der Telegram-Gruppe, in die ihr ja auch kommen könnt, wenn ihr noch nicht drin seid, also der Link ist immer unten irgendwo vermerkt, ging so aus, dass es eben 75% tendenziell ja sagen und nur 25% tendenziell eher nein. Und wie sehe ich das? Letztendlich habe ich auch eine eigene Immobilie Und ich sehe aber auch, was die kostet, ne? Und was da auch immer für Instandhaltungsmaßnahmen sind. Und bei mir hat es eigentlich den Ausschlag gegeben, dass ich nicht abhängig sein will von anderen, also vom Vermieter, wenn ich irgendwas am Haus verändern will oder irgendwas machen will. Und ich kenne halt die Situation als Mieter, hat mir nie so gefallen. Ich will eigentlich in meinem Eigentum wohnen. Aber da reden wir ja überhaupt nicht über Rendite und so. Deswegen ist halt die Frage, was ist einem jetzt wichtig, ne, bei dem Thema? Ist es eher was Psychologisches? Will ich mich wohlfühlen in meinen eigenen vier Wänden? Will ich auch nicht gekündigt werden? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Vermieter kann kündigen, wegen Eigenbedarf zumindest. Und will ich, wenn ich jetzt irgendwann vielleicht im Alter bin, plötzlich dann vor der Situation stehen, ja, ich muss jetzt da raus, obwohl ich mich super wohlfühle. Das sind so Punkte, die kann man nicht wirklich berechnen. Von daher, so, da habe ich noch ein paar Kommentare drin. Aus der Telegram-Gruppe, hier schreibt nämlich einer, ja, dass er eigentlich jetzt mit Nein beantwortet hat, die Frage, aber eigentlich passt eher Jein, ne? Solange man darin wohnen kann, ist die sicherlich eine gute Altersvorsorge. Sobald man aber nicht mehr drin wohnen kann, weil sie den Anforderungen behindertengerecht, Pflegebedarf nicht mehr entspricht, ist sie womöglich keine gute Altersvorsorge mehr, da sich Immobilien nicht so einfach zu Geld machen lassen wie beispielsweise ETF. Das ist richtig, ja. Und man könnte aber auch sagen, ich könnte sie ja vielleicht vermieten und könnte damit meine Pflegekosten oder was auch immer bezuschussen, beziehungsweise ja, bei ganz hohen Pflegekosten muss man ja sogar das Haus verkaufen und dann entsprechend von dem Geld die Pflegekosten tragen. So, der Fritz schreibt, Einwandbehandlung, wunderbarer Euphemismus, will über den Tisch ziehen. Ja. Ja, wie gesagt, auch da kann man jetzt wieder nochmal ein bisschen abwägen. Es gibt ja auch manchmal Gespräche, die nicht immer am Ende dann irgendwo mit über den Tisch ziehen enden müssen. Manchmal ist es ja auch wirklich was, wo man in einer ganz normalen Diskussion mit dem Kunden besprechen kann. Reini sagt, eine Immobilie ist eben erhebliches Klumpenrisiko. Genau, das ist auf jeden Fall richtig, dass man da eben großen Teil seines Geldes in einem Objekt drin hat und dann noch ein Objekt, wo man eigentlich nichts davon hat. Ja, also man hat ja keinen Return, keinen Cashflow, aber man wohnt ja drin. Und hat eben das entsprechende Klumpenrisiko. Und wenn die eigene Immobilie an der Börse gehandelt werden würde, wo man praktisch jeden Tag seinen Preis sieht, würden die Leute auch anders über Immobilien denken, ne? Weil sie da auch sehen würden, wie die Preise schwanken. Ist halt überhaupt nicht möglich, weil der Preis wird immer nur dann festgestellt, wenn ich halt verkaufe. Und vorher kann ich nicht wissen, was die Immobilie wert ist und vor allen Dingen, wie der Wert sich verändert. Und Paco schreibt, er selbst genutzt. Okay, du hast recht. Ist die eigene Immobilie, das war vielleicht so gemeint jetzt, ne? Also ich habe jetzt schon die eigene Immobilie, wo ich drin wohne, also deswegen eigene Immobilie, aber ich hätte noch schreiben können, eigene selbstgenutzte Immobilie, eine gute Altersvorsorge. Die fremdgenutzte Immobilie, klar, ist noch was anderes, aber auch da haben wir das Thema Klumpenrisiko. Rein finanziell als Kapitalanlage sind die goldenen Zeiten lange vorbei bei der Immobilie, schreibt jetzt hier einer der Gruppenmitglieder. Vor allem, wenn man bedenkt, was noch alles an Investitionen in Zukunft abverlangt werden wird. Allerdings bietet einem die eingenutzte Immobilie vor allem Unabhängigkeit und Wohnungssicherheit, ne? Wie gesagt. Deswegen von mir ein Ja, aber eine Immobilie als Investition, diesen Klotz würde ich mir nicht mehr an die Beine binden. Und dann noch jemand, der bestätigt das. Meine Immobilie gibt mir Wohnungssicherheit, schützt bezüglich Wohnen vor Inflation und kann zur Not auch im Alter zu Geld gemacht werden. Zur Not geht das natürlich, ne? Man wird einen Käufer finden, wenn der Preis halt eben stimmt. Wenn man keine Miete bezahlen muss, geht es als Rentner deutlich besser. Auch wenn man für Reparaturen Geld zurücklegen muss. Genau. Ja, und deswegen habe ich es hier einfach nochmal so ein bisschen gegenübergestellt und habe dann auch von jemandem den Tipp bekommen, den ich euch jetzt gerne weitergebe. Der Gerd Kommer ist ja auch jemand, der alles bis ins kleinste Detail durchkalkuliert und er hat das schon gemacht. Der hat praktisch da auch mal geguckt gehabt, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt. Das Geld, das ich in die Immobilie rein investiere, könnte ich ja auch an die Aktienmärkte beispielsweise investieren und könnte dann vergleichen, okay, ich wohne jetzt in Miete, habe dann vielleicht weniger Aufwand, muss weniger Geld investieren wie derjenige, der in die Immobilie zieht und kann entsprechend dann auch mit dem freien Kapital letztlich in Aktienmärkte investieren. Ne? Und dann hat er eben verglichen, was läuft besser, wer schneidet am Ende besser ab. Und das Gefühl, das viele haben, die eigene Immobilie ist auf jeden Fall eine super Idee. ist nicht immer richtig. Also manchmal ist es eben rein aus Renditegesichtspunkten nicht immer so eine gute Idee, in einzelne Immobilien zu investieren. Aber zu dem Thema gibt es ja auch diesen Investment-Punk, der ganz ehrlich gesagt mich immer wieder mal so etwas erzürnt. Und der sagt ja so Dinge wie, ja, kauft euch kleine hässliche Löcher und vermietet die halt an irgendwelche armen Leute, die in diesen hässlichen Löchern leben müssen, damit die ja Investment-Punks ihre Rendite einfahren. Ne? Also das ist auch so jemand, den ich mir gerne mal noch etwas genauer anschauen möchte und auch dann noch mal vielleicht mein Feedback dazu geben will. Aber alles zu seiner Zeit. Macht dir das mit der Wärmepumpe Sorgen? Also mir macht das im Moment noch überhaupt keine Sorgen, weil ich da überhaupt nicht lang drüber nachdenke. Im Moment lasse ich da alles noch so auf mich zukommen. Weil ja auch meistens die Diskussion und die ganze Aufregung im Vorfeld am Ende dann doch nicht mehr so wild ist. Von daher bin ich da erstmal noch total entspannt. Der Rhein, ja, als Investor dann eher REIT. Ja, REIT oder eben offene Immobilienfonds. Ne? Cashflow und mehr Streuung auf viele Objekte. So ist es. So ist es, genau. Vielleicht gibt es ja auch da in der Richtung auch irgendwann diese. Ja, wo man sagt, diese Tokenisierung, dass man eben einzelne Immobilien tokenisiert, ja, dass man praktisch ganz viele kleine Scheibchen von einer Immobilie abschneidet und dann halt als Token letztlich die dann verteilt. So kann man auch nochmal in einzelne Immobilien besser streuen. Könnte eine Investitionsform der Zukunft sein, beobachte ich auf jeden Fall, weil diese Tokens, man kann ja aus allem ein Token machen, also eine Sache, in die man investiert, werden kommen. Da rede ich jetzt nicht von diesen Bildchen, sondern da rede ich eben von generell der Möglichkeit, ganz viele Dinge, die jetzt noch nicht investierbar sind, investierbar zu machen. Okay, und jetzt mal zum Thema, auch noch eine Sache, die jetzt noch zum Rückblick gehört. Hier, Provisionsverbot ist ja jetzt nicht gekommen, na, ist nun mal so. Letztendlich muss jeder wissen, was dahinter steckt, wenn man im Provisionsvertrieb ist. Da ist auch nicht alles per se schlecht. Ne? Wie gesagt, wir wollen immer differenzierter draufschauen, aber am Ende ist es halt immer so ein Kompromissding. Ne? Also als Kunde muss verstehen, der Berater verlangt ja jetzt kein Geld von mir, er wird über das Produkt verdienen. So, und wenn das kein gesunder Kompromiss ist, ist es dann eben sehr nachteilig für den Kunden, für den Anleger. Leider ist es oft so. Und wenn man die Zahlen hier sieht, die jährlichen Erlöse, ja, allein bei den Investmentfonds, 6 Milliarden pro Jahr nur über Bestandsprovision. Das heißt, da passiert ja gar nichts. Ja, die Bestandsprovision fließt ja auch, ohne dass ich irgendwas mache, 6 Milliarden. Und man dann sieht, dass die Bundesregierung kürzlich 2 Millionen bereitgestellt hat für das Thema Finanzbildung. Versteht ihr, was das für ein Missverhältnis ist? Ne? Und da haben wir noch 3 Milliarden für die Abschlussprovision, also die Ausgabeaufschläge, beziehungsweise im Lebensversicherungsbereich sind wir da bei 4,1 Milliarden und ja nur 1 Milliarde Bestandsprovision. Ne? Das ist die Finanzlandschaft in Deutschland. Der Paco schreibt jetzt was von Fremdwährungskonten. Also ich finde die gut. Ne? Ich finde die gut, auch wenn sie irgendwo nicht so Standard sind. Ne? Also ich glaube, dass sie bei vielen Banken, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Möglichkeit hat, mal so auf Knopfdruck ein Fremdwährungskonto anzulegen, ist nicht überall so gang und gäbe. Ich nutze sie ganz gerne, aber ist auch kein wesentlicher Teil von einer Investmentstrategie. Ne? Es gibt auch einen Punkt, da kann man auch nicht so pauschal sagen, aber in aller Regel ist ein Fremdwährungskonto, das unverzinst ist, nach einem Jahr steuerfrei, wenn ein Gewinn entstanden ist. Ne? Jetzt wird ein Steuerberater sagen, es kommt darauf an. Ne? Ich müsste das vorbereiten, das kann ich mal tun. Es gibt so ein paar Voraussetzungen dafür, aber in aller Regel, das Konto muss unverzinst sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn das Konto unverzinst ist, ist es kein Anlageobjekt, sondern es ist halt ein Konto dann nur, ne? Ein ganz normales Zahlungskonto. Und wenn ich jetzt eben US-Dollar habe zum Beispiel und der steigt innerhalb von einem Jahr um 20%, löse dann wieder um in Euro, dann ist das in vielen Fällen steuerfrei. Ich bin aber kein Steuerberater, ne? Also das schon mal gleich vorweg, wisst ihr ja. Reini schreibt, spricht man mit Bankern etc. geben viele zu, dass nicht das Wohl des Kunden im Vordergrund steht, sondern die Höhe der Provision bzw. die Vorgabe der Vertriebsleitung. Ja, also ich bin ja auch aus dem Bankensektor, Bankenvertriebssektor und habe die vermögenderen Kunden auch betreut. Und also es war immer so, man musste in verschiedenen Bereichen halt seine Ziele erfüllen. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt 200% bei Zertifikaten erfüllt, aber nur 50% bei Fonds. Hat man den Druck bekommen, auch bei den Fonds die 100% zu erreichen? Ne? Oder hat vielleicht noch keine Abschlussgebühren vereinnahmt beim Bausparbereich? Ja, da muss man halt gucken, welche Kunden habe ich denn hier? Wer kauft mir denn einen Bausparvertrag ab? Ne? Und wie jetzt auch, habe vorhin auch gelesen, Leo, ne? Wie der Professor Walz ja auch richtig sagt, es gibt diese leicht erreichbaren Opfer. Also Leo heißt ja leicht erreichbares Opfer. Ich hätte auch gesagt, leicht erlegbares Opfer. Die gibt's. Ja? Und wenn ein Berater Druck hat, von seinem Vorgesetzten. Hier, verkauft man noch 100.000 von den Fonds jetzt. Dann sucht er sich auch mal ganz gern die Leos raus. Ja, oder auch vielleicht Leute, wo man merkt, okay, die sind nicht ganz so helle. Ja, also, Entschuldigung, ja, aber es gibt es ja manchmal, wo man merkt, die durchblicken das nicht. Die kann man leicht, wie soll ich sagen, also, die geben keine Gegenwehr. Ne? Die geben einfach keine Gegenwehr, weil sie es einfach nicht können, weil sie es nie gelernt haben. Und ja, dann kann halt der ein oder andere Berater auf die Art und Weise seine Ziele unter Dach und Fach bringen. Es gibt aber auch Berater, die beraten kontinuierlich, die haben ein gutes Verhältnis mit ihren Kunden, hatte ich auch immer ein gutes Verhältnis gehabt, musste halt trotzdem was verkaufen am Ende, aber es lief halt eher so, ja, es lief so kontinuierlich in allen Bereichen, allein durch die Gespräche hat man immer wieder hier und da einen Abschluss gemacht. Und dann war es nicht ganz so das Thema Falschberatung, aber es war nie die optimale Beratung. Punkt, das ist so. Ja, Paco, genau. Wir können gerne mal auf das Thema Fremdwährungskonto. Ich habe das irgendwo auch mir mal aufgeschrieben. Ich wollte ja schon längere Zeit auch mal mit dem Steuerberater hier einen Talk machen, wo auf jeden Fall das Thema Fremdwährungskonten mit reingebracht worden wäre. Es gibt da so eine komplizierte Regelung, ne? Aber ich glaube, wenn er auch mal bei der Bank nachfragt, das ist in den meisten Fällen bei Privatleuten, bei dem unverzinsten Fremdwährungskonto kein Thema, dass es eben nach einem Jahr steuerfrei ist. So, okay. Ja, Investmentcheck, was haben wir denn da? Kennt ihr die Unternehmen? Kennt ihr die? Vielleicht eins davon oder zwei. Weiß jemand, wo die herkommen? Ja, ihr müsst auch ein bisschen mitarbeiten hier, ne? Nicht nur hier, nur zuhören. Hintergrund ist auch die Telegram-Gruppe. Da wurde nämlich auch mal das Thema ja, aufgebracht. Und ich habe da mal auch mal reingeschaut. Und habe dann eben einen Sektor gefunden, aus dem diese Unternehmen hier stammen, die offenbar ja auch nicht so bekannt sind. Ja, hat ja noch keiner jetzt irgendwie sich geäußert jetzt. Und die sicherlich bei den wenigsten jetzt im Depot einen größeren Bestand einnehmen. Ne? Also eher sowas, wo man sagen könnte, okay, habe ich noch nicht, könnte ich mir noch vorstellen. Okay, also es sieht so aus, als wären das keine Unternehmen, die euch jetzt direkt was sagen. Deswegen lösen wir doch mal das Ganze auf. Es handelt sich durchwegs um Unternehmen aus dem hohen Norden, aber noch höherer Norden, wie unser James zum Beispiel. Es sind nordische Staaten bzw. Skandinavien. So, ne, die Wikinger. Und es gibt da jetzt zwei Fonds, also ich habe mir ja vor kurzem schon mal sagen lassen, also gerade die Performance von diesen skandinavischen Ländern war über viele, viele Jahre auch deutlich besser als MSCI World, aber nicht falsch verstehen, das soll jetzt keine Strategie sein, wo man jetzt nur noch in diese Unternehmen investiert, sondern einfach theoretisch eine Beimischung, die denkbar ist, weil eine Beimischung soll ja auch mein Depot erweitern, ergänzen. Und immer nur MSCI World Unternehmen zu kaufen, machen das eben dann nicht. Ne? Das heißt, hier ist es was, eine Nische, ein Bereich, der so nicht dazugehört, in aller Regel, der dazu genutzt werden kann, dann das Depot zu erweitern. Wir schauen nochmal gleich, ob das jetzt eine gute Idee wäre. Und würden aber dann auch gleich mal noch kurz auf den Transparenzhinweis schauen, dass ich also hier euch jetzt nicht irgendwas da jetzt anbieten will, wo ihr direkt kaufen sollt, sondern es ist einfach eine Information, eine Aufklärung und ja, ein Transparenzhinweis. Ich habe ja jetzt als Honorarberater sowieso nichts davon, euch irgendein Produkt zu verkaufen, da ich eben ja ungebunden, unabhängig und neutral bin. Wisst ihr ja alle schon. So, ich habe jetzt zwei Fonds gefunden. Einmal ist der SEB Nordic Small Cap Fund. Da gibt es auch noch eine institutionelle Tranche. Wenn ihr die kaufen könnt, umso besser. Und einen Xtrackers MSCI Nordic. Und hier ist es so, ich habe ja auch noch den Talk mit dem Ali Masawa im Juli, da reden wir ja auch über aktive Fonds. Der SEB Nordic Small Cap Fund, der ist gemanagt, ne? Und was man hier jetzt zum Beispiel sehen kann, ist, auf einer längeren Distanz hat dieser Benchmark, hat dieser SEB Nordic Small Cap Fund eine deutlich bessere Performance gehabt, wie jetzt dieser ETF, ne? Das mag daran liegen, das ist auch die Aussage von dem Ali Masawa, wenn die Märkte etwas weniger groß sind, eher so vielleicht ein bisschen exotischer sind, dann ist es manchmal schon ganz gut, wenn es da jemanden gibt, der das ein bisschen allokiert, das Kapital. Und hier noch zum Vergleich den MSCI World, ne, der hat also jetzt in diesen, wie lange ist das jetzt hier? 15 Jahre. Okay, da sieht man aber auch schon, dass es hier zum Beispiel der SEB Nordic Small Cap, der ist nicht ganz so alt wie jetzt zum Beispiel der MSCI World und auch der ETF hier hat erst später gestartet. Aber es ist auch nur eine Anregung jetzt, ne, da mal vielleicht zu schauen. Letztendlich sind die skandinavischen Unternehmen tatsächlich über lange Zeiträume haben eine gute Performance gehabt. Von daher war das jetzt mal so eine Idee, euch da mal so Beispiele zu zeigen. Ne? Also der SEB Nordic Small A0Q 9NX und der Xtrackers MSCI Nordic gibt noch einen anderen ETF, aber der war irgendwie, der hier ist physisch, der andere ist, glaube ich, Swap-basiert. Die halt in diese Staaten investieren. Also, wie gesagt, einfach mal ein Sektor außerhalb vom Mainstream. Und dann das Thema Gold. Ja, Gold ist jetzt gerade, wo es wieder so gut läuft beim Gold, kommen wieder die Ersten und sagen, ja, Gold wäre doch eine gute Idee. Ohne mich selbst loben zu wollen, ich habe schon vor einem Jahr, anderthalb Jahre schon mal geschrieben im Newsletter, warum denn auch nicht mal Gold in dem Umfeld, ne? Sehr inflationäres Umfeld spricht ja schon für Gold und Gold hat ja jetzt auch so nochmal eine sehr gute Performance auch hingelegt. Und was mir einer dann in der Telegram-Gruppe gepostet hat, war, dass eben die Zentralbanken mittlerweile auf einem Rekordlevel offenbar, ich kann es nicht überprüfen, Gold im Moment nachfragen. Ne? Ist auch nicht die Frage, welche Zentralbanken sind das? Aber die kaufen ja tonnenweise Gold ein. Das ist, auf der einen Seite sind die riesige Käufer, auf der anderen Seite, um da auch mal gleich die andere Sichtweise mit reinzubringen, könnte es ja auch sein, dass irgendwann diese Zentralbanken sagen, nächstes Mal mal die Keller leer und fluten mal die Märkte mit unserem Gold und das drückt dann halt den Goldpreis nach unten. Aber offenbar ist es so, dass jetzt aktuell zumindest die eher auf der Käuferseite stehen. Und ja, da habe ich jetzt hier noch eine längere Grafik mal mir angeschaut, einfach mal zum Thema Gold generell. Was hat denn jetzt überhaupt Gold fürs Depot beigetragen in der Vergangenheit? Ja, und da könnt ihr euch mal diesen Chart hier könnt mal wirken lassen. Und vielleicht seht ihr auch schon, was an dem Chart so besonders ist. Während ich mir das von Ernest mal durchlese, habe mich für den Amundi Nordic entschieden. Okay. Anstatt den Stoxx 600 oder Stoxx 50, oh, für den EU-Anteil. Leider kam dann der Krieg und der Stoxx 50 lief besser als der Nordic. Ich halte es trotzdem so bei. Okay, kannst du machen. Wobei ich halt den Nordic-Bereich ja doch eher so ein bisschen als exotischeren Teil dann sehe, der für mich jetzt nicht den Euro, also den Stoxx 600 ersetzt, ne? Also der Stoxx 50 schon gar nicht, denn der gefällt mir generell nicht so gut. Eher der Stoxx 600 oder der MSCI Europe. Das ist halt auch viel breiter in größere Unternehmen. Das ist eher so eine Beimischungsgeschichte dann für mich, die nordischen. Also der Chart hier, den ich euch hier gerade zeige, der geht über 50 Jahre. 50 Jahre. Das ist schon auf jeden Fall mal eine Zeitreihe, ne? Und wir sehen aber hier auch, dass es verschiedene Farben gibt. Und man kann sich vielleicht schon denken, was Gold ist. Gold ist nicht rot, Gold ist nicht blau, aber Gold ist auch nicht silber. Gold ist gelb. So, ne? Und so sieht das aus mit den verschiedenen Farben. Was war denn jetzt wirklich gut gelaufen? Am Ende wäre es am besten gewesen, einfach nur den S&P 500 zu kaufen. Rein was die Performance angeht, in dem Zeitraum. Natürlich gibt es immer unterschiedliche Zeiträume, wo es dann auch nochmal unterschiedlich aussieht. Aber auf diese lange, lange Sicht, und ich zeige euch auch noch, welche Seite das ist, die ich hier nutze, ist es halt so, dass Gold eher so, naja, auch nicht schlecht, ne? Aber am Ende war es auch nie so gut langfristig wie die Aktienmärkte. Und das Graue ist eben Silber, ne? Also Silber war jetzt noch nie so mein bevorzugte Anlageklasse. Ja, der Herbert schreibt, habe den Nordic, den CAC 40 und den Swiss. Okay. Kann man auch so aufteilen, ne, den Euro-Anteil. Ernest schreibt 5-Jahres-Performance, MSCI World 60% und Gold 66%, gemessen in Euro. Okay, aber das wären ja über 100%, ne? Aber auf lange Sicht sind die Aktien einfach besser. Genau, und das zeigt ja auch die Grafik hier. So, eure Fragen. Achso, ja, genau. Kleiner Riester-Abstecher. Machen wir jetzt noch. Okay, haben wir echt 35 Zuschauer? Ja, ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja doch aufgeregt jetzt langsam. Wie im Fernsehen dann. Also das reale Riester-Beispiel, beziehungsweise auch wieder aus der Telegram-Gruppe wieder was. Riester hat man ja schon mal thematisiert, aber ich habe nochmal jetzt eine konkrete Frage bekommen. Einer hat praktisch ein reales Riester-Beispiel in die Gruppe geschickt von sich und ich zeige es euch auch. Na, wo ist es denn? So. Also er schreibt 15 Jahre Laufzeit bis jetzt, 0% Ausgabeaufschlag, also wahrscheinlich Fonds-Riester. Und die beiden Kinderzulage reichen etwa, um die jährlichen Verwaltungskosten abzudecken. Zu den 5.500 Verlust im letzten Jahr, heißt es euphemistisch, so sieht das letztes Jahr zwar in Sachen Wertentwicklung gerade bei langlaufenden Verträgen recht negativ aus, aber auf mittlere und lange Sicht ist es eine gute Botschaft, dass jetzt wieder ein höheres Zinsniveau herrscht und sich damit zukünftige Renditepotenziale ergeben können. Das sind halt so 0815-Sätze, ne? Die kommen von der Versicherung, wenn man dann eine Frage stellt, von wegen, wie kann das eigentlich sein, dass das so schlecht gelaufen ist? Man muss aber schon fairerweise auch sagen, letztes Jahr war auch echt mies, ne? Also echt ein mieses Jahr. Die Aktienmärkte haben verloren, die Anleihemärkte haben massiv verloren, sodass Riester eigentlich immer verloren hat, der in irgendwie Fonds investiert. So. Jetzt hat er auch noch mitgeschickt, wie das bei ihm konkret aussieht. Und wir sehen, er hat also bis zum Ende des Jahres 2021 32.505 Euro gehabt. Ja, hat dann praktisch letztes Jahr eingezahlt, jeden Monat 100 Euro. Hat die Grundzulage bekommen und die Kinderzulage. Man sieht schon, er hätte mehr einzahlen müssen, um die volle Zulage zu bekommen, weil die volle Zulage wäre 175 und hier wahrscheinlich 600. Kinderzulage, hat jetzt 15 Euro Verwaltungskosten für den Vertrag bezahlt, plus die Verwaltungskosten der Investmentfonds. Also sind schon mal keine ETFs wahrscheinlich, aber in Summe sind die Kosten gar nicht mal so dramatisch hier. Also da hat er jetzt, was er da geschrieben hat, kann ich nicht bestätigen. Die Kosten sind im Rahmen. Und die Erträge letztes Jahr, 5.400 Euro, gingen weg. Wie er jetzt da aufgeteilt war, ob er jetzt Aktien oder Renten. Keine Ahnung, aber er hat in beiden Bereichen verloren. Und jetzt kommt's, jetzt ist er natürlich hier und das ist das Problem. Sein Gewinnspeicher, der Gewinnpuffer, ist ziemlich aufgebraucht jetzt letztes Jahr. Das heißt, man sieht ja hier eingezahlte Beiträge plus die Grundzulagen plus die Kinderzulagen ist das, was der Anbieter garantieren muss. Und das ist ungefähr das, was jetzt drin ist. Und wenn er jetzt umgeschichtet wird aus dem Aktienmarkt in den Rentenmarkt, wird er in den nächsten Jahren, naja, eben eine sehr begrenzte Renditechance haben. Ist halt die Frage, wie lange läuft der Vertrag noch, ne? Und das sind alles so Dinge, die ich jetzt nicht weiß. Aber das ist mitunter das Problem, dass eben durch so ein schlechtes Jahr die gesamte Rendite zerhagelt wird. Und dann muss man schauen, wie man eben bis zum Laufzeitende noch eine ordentliche Rendite einfahren kann, was dann eben immer schwieriger wird. Okay, ich glaube, der Felix könnte sein Vertrag sein und es wäre dann die DWS. Alles klar, das könnte die DWS sein, ne? Also das kommt gut hin, ja. Und dann haben wir noch einen anderen aus der Gruppe, das ist der Martin, der eben auch nochmal auf mein YouTube-Video mich angesprochen hat. Der hat das nochmal sich angeschaut und ich habe da eine Rendite errechnet und da können wir auch nochmal ganz kurz darüber gehen. Er hat von seinem Berater halt gesagt bekommen, dass die Zulagen oder wir hätten ca. 70% Rendite, aber Rendite ist auf jeden Fall nicht richtig, nur an Zulagen. Also wenn das der Berater so gesagt hätte, dann hätte er Quatsch erzählt. Was damit gemeint ist, ist die Zulagenquote. Das heißt, der zahlt so und so viel ein und bekommt so und so viel nochmal an Zulagen on top. Und das kann sein, ne? Da reden wir von zweistelligen Rendite oder nicht Rendite, von zweistelligen Prozentzahlen, wenn es um die Zulagenquote geht. So, aber ne, er hat mir jetzt, ich habe dann gesagt, Martin, schick mir mal deine konkreten Daten. Und da hat er mir das geschickt hier. Und zwar hat er halt eine jährliche Einzahlung gemacht oder macht da von 480 Euro, bekommt 300 € Zulage fürs Kind und 175 € Grundzulage. Also volle Förderung. Ne? Das heißt, das reicht aus, weil die Frau offenbar nicht viel verdient, reicht die Einzahlung aus, um die volle Zulage zu bekommen. Das ist ja eine gute Voraussetzung, dass der Vertrag Sinn macht. Ne? So, Vertrag läuft seit 2011 und ist ein Fondssparplan von der Union Investment. Der Rentenfaktor wurde nicht genannt, weil der Rentenfaktor bei der Union erst dann festgelegt wird, wenn es dann in die Rente dann bald geht. Ist jetzt auch so eine Sache, ne? Also, ich muss darauf hoffen, dass der einigermaßen was braucht, was taugt dann, wenn es dann soweit ist. Weil wenn nicht, habe ich halt ein Problem. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie das jetzt aussieht in meinem Sheet. Ich habe das jetzt gerade eben vorher nochmal aus oder hier eingetragen. Und sieht also folgendermaßen aus. Er hat 480 € im Jahr, wo er einzahlt. Das entspricht dann einem Kind bei ihm. Das hier ist Quatsch, das ist Blödsinn. Grundzulage 175 bekommt er und die 300 € Kinderzulage. Jetzt habe ich mal einfach auf 37 Jahre gerechnet. Das ist so mein Grundmodell, ne? Von 30 bis zum 67. Lebensjahr, 37 Jahre. Ein Rentenfaktor von 28, was ein guter Rentenfaktor wäre. Und der zieht das komplette Ding halt durch. Ne? Da könnt ihr sehen, der hat bis zum Laufzeitende nach 37 Jahren 17.760 € eingezahlt. Und die Kinderzulage fällt ja irgendwann weg, weil das Kind irgendwann kein Kind mehr ist. Habe ich jetzt auch so gerechnet von Geburt an bis zum 25. Lebensjahr. Ist natürlich sehr konstruiert alles, aber das wäre so ein Idealfall eigentlich. Und da hat er natürlich viele Zulagen bekommen im Verhältnis zu seinen eingezahlten Beträgen. Und das entspricht, und das ist dann, wenn alles schief läuft, wenn an diesem Riester-Vertrag nichts dran ist, was irgendwas bringt, dann hat er ja auf jeden Fall das, was er eingezahlt hat und was er an Zulagen bekommt, am Ende übrig. Ja, und das ist genau diese Summe hier. Die bekommt er auf jeden Fall raus, auch wenn der Vertrag nichts taugt. Also das ist praktisch so mein Worst-Case-Szenario. Ne? Und das entspricht in dieser sehr positiven Situation einer Rendite von 2,9%. Ja, also ohne dass der Vertrag irgendwas beisteuert. Und was ich jetzt hier ausgerechnet habe, weil ich mache mich mal hier komplett weg, damit er mich so. Was ich jetzt hier ausgerechnet habe, war, wenn jetzt der Vertrag aber auch noch eine Rendite bringt von 4, 5 oder 6%, also das wäre praktisch das Optimale für den Riester-Vertrag, dass der noch eine Rendite bringt. Nehmen wir an 4% Rendite, dann habe ich am Ende ein Guthaben von 72.526 €. Und wenn ich dann die Rente bekomme, die gemessen an dem Rentenfaktor von 28 € ausgezahlt wird, wenn ich dann die Rente bekomme von 203 €, dann muss ich mindestens 74 Jahre alt werden, damit ich praktisch das Geld wieder raus habe, das ich eingezahlt habe. Also nur das. Die Zulagen lassen wir jetzt weg. Ja, weil die Zulagen kommen ja vom Staat, diesen Teil des Vertrages. Und das ist ja dann, okay, 74 Jahre. Das ist erreichbar, ne? Also das heißt also in dieser, sagen wir mal, doch sehr positiven Kalkulation, würde ich sagen, wäre der Vertrag durchaus noch akzeptabel. Problem ist allerdings, was wir eben auch gesehen haben, die 4% Rendite wären theoretisch machbar am Aktienmarkt. Keine Frage. Aber durch diese Umschichterei, wenn es mal schlecht läuft, das ist das mit das Kernproblem, wird man diese 4% auf die gesamte Laufzeit nicht schaffen. Ne? Und dann wird der Vertrag wieder entsprechend schlechter. Da muss ich wieder sehr alt werden, ne? Um das rauszubekommen. Und das in einem so günstigen Fall. Also, das ist ein günstiger Fall. Jemand verdient wenig, hat noch Kinderzulage drin, ist eine sehr günstige Voraussetzung. Aber es hängt halt wirklich davon ab, wie der Vertrag performt, der Gesamtvertrag performt. Ja, und die Rendite hier ist zwar ganz okay, aber die Rente, die ich dann rausbekomme, die ist halt so, dass ich jetzt halt hier mindestens 84 Jahre alt werden muss, bis ich 0 auf 0 bin. Gemessen an den Einzahlungen. Ne? Also ich verlinke euch nochmal die Tabelle, guckt es euch nochmal in Ruhe an. Ich kann auch nicht ausschließen, dass da vielleicht ein Fehler drin ist, aber ich glaube, ein größerer Fehler ist nicht drin. So dass man eben sagen kann, okay, es wäre jetzt in dem Fall unter guten Voraussetzungen vielleicht sogar ein Vertrag, der noch was bringt. Felix schreibt bei mir circa 65% Aktien, 35% Renten. Okay, also in deinem Riester jetzt, ne? War halt das schlechteste Jahr seit Dekaden für diese Mischung, absolut. Frage mich, warum so einer DWS da nichts Besseres für ihre Kunden einfällt. Na gut, die DWS konnte ja auch nichts dafür, dass es so ein schlechtes Jahr jetzt eben war, ne? Entscheidend ist, wie sieht der Vertrag nach diesem Jahr aus? Ja, schichten die um, nachdem die Verluste da sind? Schichten die aus dem Aktienmarkt komplett dann um? Oder bleiben die am Aktienmarkt investiert, um auch wieder für die Zukunft Performance erzielen zu können? Und ich sage euch, solange, wenn die Laufzeit immer geringer wird gegen Ende, werden die extrem schnell umschichten und dann immer zu dem Zeitpunkt, wo es am schlechtesten ist, wo der größte Verlust aufgelaufen ist, da schichten die dann um. Und schichten auch nimmer zurück in die Aktienmärkte. Ne? Das ist mitunter ein ganz gravierendes Problem. Auch wegen der Garantie eben, ne? Die es halt geben muss. Es gefällt bei den Leuten eine Garantie, aber die ist für diese Verträge einfach schlecht. Ja, hier habe ich schon mal ein bisschen zusammengefasst, was zu dem Riester-Vertrag zu sagen war. Kommen wir mal noch zu den Tool, das ich euch zeigen wollte, das nennt sich hier, oder die Seite nennt sich longtermtrends.net. Habe ich auch ganz zufälligerweise entdeckt, ne? Und lasse es euch dann gerne zukommen, weil ich mir denke, vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz interessant. Also der Name sagt ja schon Long Term, ne? Das heißt, wir sehen hier wirklich lange Zeiträume und da gibt es nicht so viele Seiten, finde ich, wo man so lange Zeiträume sehen kann. Und ich finde ja immer gut, wenn man ein bisschen rauszoomt aus diesem kurzfristigen Denken, einfach mal das große Ganze sieht. Und dafür ist ja diese Seite gut geeignet. Ich habe mir noch so ein paar Grafiken mal notiert, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon irgendwie interessant zu sehen. Wir sehen hier beispielsweise M2, also die Geldmenge M2, das wäre das, was so im Umlauf ist. Bargeld und auch Sichteinlagen, also was wirklich den Leuten an Geld direkt zur Verfügung steht gegen Inflation. Ne? Und wir haben hier 80 Jahre eingestellt, ich könnte auch 110 einstellen. Und dann sehen wir eben, was das für ein außergewöhnlicher Zeitpunkt hier ist, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Also diese Geldmenge in dem jetzigen Zeitraum ist also exorbitant gestiegen. Also die ist auch angekommen bei den Leuten. Weil es eben jetzt bei dieser M2, ne, in dieser M2-Geldmenge drin ist. Ging aber auch jetzt wieder stark nach unten. Ne? Also es ist sehr extrem hier, was hier passiert. Auf die Inflation hat es natürlich auch Einfluss, weil man hier sieht, dass eben die Inflation auch stark gestiegen ist. Ne? Der langfristige Kontext hier. Und auch da war noch eine Grafik, die ich ganz gut fand. Ja, die nominalen gegen die realen Interest Rates, also die Verzinsungen, da sehen wir natürlich hier blau, das ist die reale Verzinsung, also die Verzinsung nach Inflation. Und da sind wir hier ganz schön in den Keller gerauscht und sind auch jetzt immer noch nicht im positiven Bereich. Ne? Auch obwohl die Zinsen gestiegen sind, muss man immer dazu sagen, nach Inflationsrate sind wir immer noch im Minus, in den meisten Fällen, sodass wir ja immer noch nichts gewonnen haben eigentlich. Wir sind zwar froh, ein bisschen Zinsen zu bekommen, aber am Ende ist die reale Verzinsung immer noch im negativen Bereich in ganz vielen Fällen. Okay, Aro hat also jetzt kurzer Prozess gemacht, in den Riester gekündigt. Da sage ich ja immer, nicht so schnell vielleicht immer kündigen, aber am Ende kann das auch eine Entscheidung sein. Den Riester kann man auch zur Not kündigen, kurz vorm Renteneintritt. Ne? Ihr zahlt immer nur das zurück, was ihr ja sowieso nicht bekommen hättet. Ne? Steuervorteile und Zulagen. Und man könnte sogar sagen, die Rendite, die man erwirtschaftet mit den Zulagen, die dürft ihr behalten. Ne? Also Riester, man hat jetzt mehrere Kinder, bekomme ich ja schon einiges an Zulagen. Diese Zulagen werden ja angelegt und die Rendite aus der Anlage, die darf ich behalten. Auch wenn ich den Vertrag kündige. Ne? Also das ist ja so gesehen geliehenes Geld unverzinst vom Staat. Also von daher, auch die Denkweise ist legitim. Dann gibt es noch diese Möglichkeit mit Wohnriester, ich kann Geld rausnehmen fürs selbstgenutzte Wohneigentum, ist zwar auch ein bürokratisches Monster, aber auch die Option habe ich ja beim Riester. Ja, longtermtrends.net. Ich habe es auch jetzt erst die Woche erst entdeckt und habe da nur ein bisschen rumgesucht. Guckt es euch gerne mal an. Und dann eben so mein Klassiker hier, ne, die Visual Capitalist, da fand ich ganz schön die Übersicht, die habe ich euch auch gerade eben vorhin noch mir aufgerufen. Die Top-US-Banken mit den unbesicherten Einlagen. Ne? Und da sehen wir schon, die Silicon Valley Bank hatte da ziemlich viele unbesicherte Anlagen. Und klar, wenn die eben dann abfließen, dann kriegt man da ein Problem. 92%, 91% gibt es jetzt hier bei einigen Banken. Ne? Da haben wir noch 89%, 81%. Also einfach ja, das Geld, das man dann eben unbesichert hat, ja, und dann, wenn es dann eben größere Abzüge gibt, dann kann man das eben nicht mehr ausgleichen in der Kürze der Zeit. Aber das ist das Geschäft der Banken, dass man eben, ja, klar ist, wenn alle ihr Geld holen wollen, ist nicht genug da, ne? Gibt es diesen Chart auch für die Eurozone? Nee, wahrscheinlich eher. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich das für die Eurozone sehen kann. Leider ist das Datenmaterial für US immer noch ja wesentlich ergiebiger. Würde ich aber schon, wenn ich sowas finde, auf jeden Fall euch mitteilen. Ja, und dann noch das hier hatte ich bei Twitter gesehen und das war auch nochmal so eine Erinnerung an etwas, was ich auch schon lange tun wollte. Den Öko-World, also die Öko-World AG, also Öko-World ist ja eine Fondsgesellschaft in Luxemburg, die eigentlich immer einen ganz wunderbaren Ruf hatte, ne, mit nachhaltigen Fonds, wo ich aber doch das ein oder andere kritisiere mittlerweile. Insbesondere die Kosten, die sind also exorbitant hoch. Jetzt gibt man auch richtig viel Geld für Werbung aus. Also sie machen jetzt an vielen Stellen machen die Werbung. Und dann kommt jetzt noch dann die Performance hinzu, die mittlerweile auch nicht mehr gut ist. Ja, und dann finde ich das so langsam auch kritikwürdig. Und was jetzt hier in Twitter bei dem Daniel Eckert, dem Tiefseher, der ist auch sehr interessant bei Twitter, könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr Twitter habt, gesehen habe, dass eben jetzt auch Gelder verwendet worden sind, um praktisch jetzt Strafen zu zahlen von ja, Klimaklebern, wo ich mir denke, eigentlich ist es ja nicht die Aufgabe von einer AG, die Fonds auflegt, ja, Gelder da einfach zu verwenden, von den Aktionären ja auch. Ja, also auch, man hat ja im Prinzip eine Verantwortung den Aktionären gegenüber. Das war einfach nur so ein Signal für mich, okay, ich sollte vielleicht mir mal die Zeit nehmen, mir mal diese Öko-World-Fonds anzuschauen und die mal zu bewerten, ne? Und das werde ich wohl auch dann demnächst mal tun. Der größte ist ja der Ökovision Classic, also der weltweite Fonds, nachhaltige Fonds, der auch über viele Jahre hinweg ganz okay war von der Performance, aber der jetzt eben die letzten Jahre sehr schwächelt. Ja. Ihr Lieben, das wäre es für die heutige Sitzung. Das waren so meine Themen, die ich so jetzt mir vorbereitet habe. Und ja, wir haben schon 20:30 Uhr. Von daher freue ich mich, dass ihr alle dabei wart bis eben und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Schreibt mir auch gerne noch, wenn ihr irgendwelche Fragen vielleicht habt, in die Kommentare oder irgendwelche Wünsche für das nächste Livestream. Interessiert mich sehr, was euch da vielleicht im Moment sehr interessiert. Und dann bereite ich es auch gerne etwas vor, um da auch entsprechend liefern zu können. Da Reini schreibt jetzt noch, mich würde mal ein seriöser Blick deinerseits auf Entnahmestrategien abseits der banalen 4%-Regel interessieren. Vielleicht auch ein Interview diesbezüglich mit George Georg von der Seite Finanzen erklärt. Oh, okay. Sagt mir ehrlich gesagt auch wieder nichts, ne? Aber da gucke ich gerne mal nach. Georg von der Seite Finanzen erklärt. Ja gut, ein Interview ist immer die Frage, warum soll ich jemanden interviewen, ne? Hat er irgendwas Spannendes, Interessantes, wo ich aus dem vielleicht da jetzt rauskitzeln kann? Von daher, ich gucke mir den gerne mal an, also durchaus möglich. Und der Manfred schreibt, nächstes Mal dreistellige Zuschauer. Das wäre auf jeden Fall ein Grund zum Feiern, ja, arbeiten wir dran. Also in diesem Sinne. Wie gesagt, schreibt gerne, schreibt mich an, egal wo, Instagram bin ich, Ich bin auf Twitter, ich bin, ja, Facebook, vergisst Facebook, das bin ich zwar drauf, aber da läuft es eigentlich gar nichts mehr. Telegram oder hier in die Kommentare schreiben oder auch die Mail von mir bekommt ihr auch raus. Egal wie, gerne Feedbacks, gerne Wünsche, gerne Rückmeldungen und nehme ich gerne dann fürs nächste Mal live im Livestream auf. Offene Immobilienfonds versus REITs kann man gerne mal machen, ja, absolut, gutes Thema. Vielen, vielen Dank für die freundlichen Feedbacks von euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vor allen Dingen einen guten Wochenstart. Und vielleicht kriegen wir es hin. Irgendwas war nächste Woche. Irgendwas war. Aber ich probiere es schon im Wochentakt. Aber es klappt nicht immer. Schönen Abend, macht's gut und bis bald.